Poetics.
Raum für
Wechselseitiges. Ein Podcast mit
Dorothea Kurtoy
und Astrid Habiber-Kressmeier.
Herzlich willkommen bei Sympoietics. Nach einer Pause sind wir jetzt wieder da zu Beginn des Jahres 2025. Herr Biber, einen ganz lieben Gruß an dich in die Schweiz nach Altstetten.
Ja, hallo Dorli, nach Graz.
Und ein Willkommen an unseren Gast, unseren Gesprächspartner heute, der ist in Heiligkreuzsteinach in Deutschland, Matthias Ohler.
Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr und fühle mich, wenn ich das vorab sagen darf, sehr geehrt, dass ich mit euch sprechen darf.
Ja, auch wir haben ja schon länger versucht, dich einzuladen und sind froh, dass es jetzt klappt.
Schön.
Matthias Ohler ist Philosoph, Linguist und systemischer Berater. Er ist Geschäftsleiter des Karl-Auer Verlags und der Karl-Auer Akademie, Geschäftsführer der Heidelberger Kongressbuchhandlung. Du bist auch als Ausbildner und Dozent in eigenen Weiterbildungen, in Hochschulen, an Kliniken und in unterschiedlichen Fortbildungsinstituten aktiv. Du bist auch Musiker und du schüttelst jetzt ein bisschen den Kopf.
Ich habe so den leicht gelegt, genau. Sorry, wenn ich das gerade sage. Ich habe bestimmte Attribute zugeschrieben kriegt, hat man immer so eine Vorstellung oder kann man haben, wir hören das jetzt andere Leute und was denken die dann? Aber ich bin Musiker, das stimmt schon. Ja.
Wir werden dann sicher noch nachfragen, wie das ist mit dem Musiker Matthias Ohler. Dein erster Berufswunsch, habe ich gelesen, war der des Schauspielers. Und das ist ja ein breites Spektrum, das du da repräsentierst. Und wie das alles in deinem Lebenslauf und mit den Themen, die dich interessieren, im Leben zusammenspielt, über das wollen wir eben dieses kommende Gespräch führen. Und schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.
Ja, wir hören ja, wir haben es hier mit einer sehr bunten Biografie, wenn man das so sagen kann, zu tun, einem Menschen, der sich auf verschiedene Felder einlässt und der auch aktuell in vielen verschiedenen Feldern unterwegs ist. Meine Einstiegsfrage bezieht sich auf dieses Unterwegssein, vor allen Dingen mit der Kongressbuchhandlung in vielen Feldern der Beratung, der Therapie, in Deutschland, aber auch in Österreich und der Schweiz. Und es würde uns interessieren, was du im Moment wahrnimmst in dieser Funktion, welche Atmosphären finden sich in diesen Szenen, in diesen beruflichen Feldern der Beratung? Was kommt dir da gerade entgegen?
Was ich interessant finde, ist, dass man immer noch, Gott sei Dank, feststellen kann, dass die Leute an Innovation interessiert sind. Durchaus jeder auch an Bestätigung. Das ist ja, liegt ja auf der Hand, dass man irgendwo hingeht, um zu gucken, das, was ich gerade vorstelle, was Bücher, die ich geschrieben habe oder Modelle, die ich verfolge und verwende, wie viel Anklang finden die in der Hoffnung, dass sie welchen finden. Aber die Begegnungslust, habe ich den Eindruck, ist immer noch groß, auch, und das will ich dazu sagen, für Bücher, für dieses Medium Buch. Und was auch interessant ist, ist, dass immer wieder auf den Kongressen spontan musikalische Events entstehen. Das macht mir persönlich unheimlich Freude.
Also du sagst, es gibt durchaus eine Atmosphäre und eine Bereitschaft der Verflechtung, ja, und Begegnung in diesen Feldern. Das kann man ja von der gesamtpolitischen Situation nicht immer so sagen. Oder zumindest hat man das Gefühl, dass wir in Zeiten leben, die doch auf klare Positionierungen und Polarisierungen, auch auf eine, meine ich, gefährliche oder erschreckende Art und Weise zusteuern. Ne? Vielleicht, weil wir kurz jetzt in diesem atmosphärischen Raum auch der Beratung und Therapie bleiben. Siehst du da einen Einfluss, aber natürlich auch eine Mitgestaltungskraft?
Also zunächst mal zu dem, was du über die politischen Felder und die damit einhergehenden Atmosphären gesagt hast. Das lese ich genauso und ich bin ein sicher nicht so fleißiger wie viele andere, aber doch fleißiger Verfolger der politischen Diskussionen auch auf solchen Plattformen wie LinkedIn. Und bin da zum Teil entsetzt, was da passiert. Und so wie du es beschreibst, diese Polarisierung, die sich nicht selbst ihrer bewusst ist. Wer sich daran wie beteiligt, habe ich den Eindruck. Da fehlt die, oder ist schwer, diese, sagen wir mal, Metaperspektive einzunehmen, zu sagen, was machen wir gerade miteinander? Ich sehe, was die beraterische, um diesen Überbegriff zu nehmen, diese beraterische Perspektive und Professionalität angeht, ein unglaubliches Potenzial da was bewirken zu können. Es gibt zum Beispiel, um das konkret zu nennen, eine Gruppe in Berlin, die sich mit dem Thema beschäftigt, wie Verschwörungserzählungen sich in familiären Kontexten, aber auch in beruflichen Kontexten auswirken und welche Polarisierungen da laufen und bieten dann wirklich Hilfen an. Die dort wirklich gut dran zu gehen und den Kontakt nicht zu verlieren. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, der in dem steckt, was du angedeutet hast, darüber, dass irgendwie so eine Art von, der Kontakt geht nur noch übers Kloppen. Wie an der Pfalz. Kloppen heißt schlagen oder greifen. Ja. Insofern ist Kontakt da, aber ansonsten scheint ein unglaublicher Kontaktverlust zu passieren und so viel Unterstellung darf sein. Ich habe auch das Gefühl, dass es doch einige Mitspieler gibt, die daran ein großes Interesse haben. Und die beraterische Landschaft, glaube ich, muss sich, und da haben wir, ich will das ja keine Werbung für den Kongress machen, sondern es einfach nur sagen, beim Reden-Reichlich-Kongress im Mai dieses Jahr werden wir dieses Thema mit auch versuchen zu platzieren und zu diskutieren. Was brauchen wir eigentlich an Ideen, um nicht nur in Einzelsettings Erfüllungsgehilfen von Selbstoptimierung zu sein, ja. Sondern eine andere Dimension dessen, was Menschen, die in Beratungs- oder Begleitungsprofessionen unterwegs sind, eigentlich brauchen an Ideen, um den gesellschaftlichen und Weltbezug, ich sage es gesellschaftlichen, du würdest vielleicht Weltbezug sagen, ich weiß es nicht, nicht nur nicht zu verlieren, sondern vielleicht auch einfach wiederzugewinnen. Das würde ich schon. Und da ist Bedarf da und ich glaube da, dass da auch ein großes Potenzial da ist, sich auf den Weg zu machen. Ja.
Und das wird auch von den beraterischen, Coaching, therapeutischen Kreisen, in denen du dich bewegst, bewusst aufgegriffen. Weil es ist ja öfter schon bei uns hier im Podcast auch die Frage gewesen, in welcher Weise, was stärkt denn das Coaching, die Beratung, die Therapie, wie sehr macht sie Menschen widerstandsfähig und unterstützt sie darin, etwas auszuhalten? Oder wie sehr, wie du es jetzt gesagt hast, befähigt sie uns mit oder gibt uns auch diesen Blick mit, dass wir ja Mitgestaltende sind von Gesellschaft, von Welt?
Ich glaube, da ist eine große, große konzeptionelle Herausforderung drin, zu gucken, ja, Leute unterstützen, aber wie hält man den? Tut mir schwer, ne, das so in kurzen Sätzen zu sagen, aber wie hält man den auf dem Schirm sozusagen oder in der Wahrnehmung, dass das in anderen Kontexten passiert eigentlich, als die, die man in so einer Einzelbegegnung gerade berühren kann. Wir können nicht auf die Revolution warten sozusagen, bevor wir anfangen mit Leuten zu arbeiten. Aber ich finde, wir sollten nicht einfach nur mit Leuten arbeiten und vergessen, dass wir alle in Zusammenhängen leben, die das mit beeinflussen, wie es uns geht. Wir beeinflussen es auch, aber wie?
Und gerade zum Thema Atmosphären, in denen wir uns bewegen. Über die Atmosphären werden wir dann noch ausführlicher sprechen, weil das war natürlich kein Zufall, dass die Herr Bieber von Anfang an diesen Begriff eingebracht hat. Aber um jetzt kurz beim Politischen noch zu bleiben, mir scheint, dass die, die Destruktives wollen in Gesellschaften, gut auf dieser Klaviatur der Atmosphären spielen können. Die sind sehr nah am Instinkt und schaffen es über Stories, Atmosphären zu schaffen, die Menschen in ihren Bann nehmen. Atmosphären der Angst und das Welt, die Welt geht unter.
Ja, und ich denke aber, ein wichtiger Punkt dabei ist, dass damit auf der Klaviatur wird auch der Bedarf an Zugehörigkeit bespielt. Mhm. Wo geht man da dran und wie passiert es, dass man sich plötzlich vorfinden muss in der Zugehörigkeit, die einem überhaupt nichts nützt? Aber denen, die sie über die Klaviatur bespielt haben. Ich sage kurz ein Beispiel. Ich habe, als Trump noch Präsident war, das ist in seiner ersten Amtszeit, wie lange die zweite geht, wird man ja sehen. Also ob es über 4 Jahre geht. Da hat er so ein Event moderiert, wo Helden und Heldinnen der amerikanischen Gesellschaft ausgezeichnet werden, so Feuerwehrleute und all möglichen anderen. Und ich habe ganz bewusst mir das angeschaut und habe bewusst für mich ein Untersuchungsszenario gemacht, um zu gucken, wo erkenne ich, was der kann und wo erkenne ich, was es bei mir bewirkt. Und das war an ein paar Stellen nicht so ganz glücklich für mich, aber es war gut, das zu untersuchen und zu gucken, okay, was gelingt denn da?
Genau.
Also wozu sind wir in der Lage, wenn man es nur anspricht, und werden gut beraten, glaube ich, nichts zu denken, wir sind die Guten und sind zu gar nichts Grausligem in der Lage, sondern wir sind zu allem in der Lage, und wenn wir das erkennen, können wir auch entscheiden, das nicht zu tun.
Also mir fallen da vielerlei Begriffe rund um das Selbst und Selbstbilder ein, auch oder auch Selbsterkenntnis einerseits, aber vor allen Dingen auch Selbstbestimmung. Ne? Mhm. Und ihr arbeitet ja jetzt in diesem Kongress, den du erwähnt hast, da ist ja eines der wichtigen Wörter auch der Selbstwirksamkeit. Ne? Also es sind ja so viele verschiedene Herangehensweisen an das Selbst.
Mhm.
Und dieses Selbst, das sich dann selbst ertappt, ja, mhm, bei etwas, dass es etwas tut oder etwas fühlt, das es eigentlich gar nicht fühlen oder tun will. Ja? Mhm. Und wie wichtig ist es aber auch, sich in einem Zustand zu halten, in dem man sich überhaupt bei etwas ertappen kann.
Mhm. Ja.
Ja.
Dass das wie die Grundlage ist dazu, dass man ein wenig mehr in eine Selbstbestimmung kommen kann. Ne? Also auch ein Stück mehr in jene Richtung zu gehen, die wir sein möchten. Und wenn das ausgeblendet wird, dann bleiben wir wie blinde Fahnen in einem Wind, der uns erfasst. Ne? Also so diese Art der Selbstbestimmung, ne, ist schon eine wesentliche Frage, die sich ja nicht nur mit der Selbstsorge beschäftigt, sondern auch, wie ist dieses Selbst in einer Welt, für die, mhm, wir auch sorgen müssen oder die wir mit besorgen, ob es uns passt oder nicht, ja auch. Ne?
Das ist ein schönes Wort, mitbesorgen, ja. Wir versorgen und besorgen sie mit. Das trifft sehr mein Verständnis von Philosophieren, das ich nicht selber erfunden habe, sondern ein bisschen weiterentwickelt, aber Philosophieren oder sich selber in den Blick nehmen, dahingehend, was halte ich für überzeugend und wie ertappe ich mich dabei, dass es das gar nicht ist und wo habe ich das her?
Mhm.
Also sozusagen, das sich kümmern um die eigenen Möglichkeiten, von mir aus weise zu sein, schlauer zu sein und sich selbst dabei erkennen, welchen Zugängen auf die Welt, welchen Überzeugungen, welchen Gewissheiten folge ich bislang und halten die.
Mhm.
Was will ich denn da? Ja, das ist eigentlich das alte Verständnis der philosophischen Schulen in Athen gewesen. Kann man jetzt über die Athener Gesellschaft reden, die ja auch durchaus etwas befragungswürdig ist, um es vorsichtig zu sagen. Aber die Grundidee zu sagen, diejenigen, die später Verantwortung übernehmen, sollten sich selber gut kennen, um zu wissen, wer das eigentlich ist, wer die Verantwortung für die Polis dann hat. Und dazu ist wichtig, dieses Selbst, das man mitbringt, schwieriger Begriff, aber das wirklich immer wieder unter die Prüfung zu nehmen, bevor man schlecht ausgestattete Entscheidungen für andere fällt.
Das wäre jetzt vielleicht ein schöner Moment, auch zu fragen, wie bist denn du überhaupt zur Philosophie gekommen? Auch wieder ein bisschen einen Schwenk ins Biografische zu machen, ehe wir uns in der Philosophie bewegen. Wie hat es dich denn dahin gespült?
Also vom Studium her hat es mich dahin gespült, eigentlich als eine Übergangsphase, weil ich damals noch dachte, ich mache noch mal eine Aufnahmeprüfung für Schauspielschulen. Dann habe ich die aber nicht mehr gemacht, weil es hat es nicht erwischt. Von der Jugendlichen- und Kinderstube her bin ich über mein Elternhaus sehr stark mit philosophischen und theologischen Fragestellungen in Verbindung gekommen. Ich entstamme einem protestantischen Pfarrhaus. Gott sei Dank, wie ich finde. Also es ging liberaler zu, als manch einer vielleicht denken mag, wenn er das hört. Und wir waren die Bibliotheken der Eltern immer zugänglich. Man durfte da immer hin und auch Gespräch suchen. Aber tatsächlich habe ich im Studium der Philosophie im dritten Semester ist mir Ludwig Wittgenstein begegnet. Und das war der Knaller, sozusagen. War insbesondere der sogenannte Späte, ne? Diese Spätphilosophie, die mit diesem Grundmodell der Sprachspiele operiert. Das hat mich sehr überzeugt und bis heute halte ich das für eine der wichtigsten Einflüsse, für einen der wichtigsten Einflüsse, weil es permanent, vielleicht so wie wir vorhin auch gesprochen haben, die Untersuchungsmöglichkeiten offen hält. Und nicht auf der Suche nach der ewig und immer geltenden Wahrheit, mit der man die Welt dann beglücken kann, unterwegs ist, sondern mit Wittgenstein jetzt mal irgendwann auf die Frage, was er eigentlich macht, wenn er Philosophieren unterrichtet, sagt er, I'll teach you differences. Das gefällt mir. Das finde ich gut. So ist es passiert. Und dann bin ich drin geblieben. Und das war jetzt auch der Weg, wie ich die Heidelberger systemische Szene kennengelernt habe. Über einen der mit dort, über Hans-Rudi Fischer, der Tutor war in diesem Kurs für Wittgenstein. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber dann kam ich in die Mönchhofstraße, Kußmalstraße und habe da alles so ein bisschen mitgekriegt und war total interessiert. Mich hat es viel mehr interessiert in diesen Feldern, was machen die eigentlich, wenn die Familientherapie machen, wenn die das machen, was sie Systemisches nennen. Da habe ich einen Griff in die Welt gespürt, anders als in einem etwas trockenen Seminar zu Phänomenologie. So ist das, aber so ist es das passiert, dass ich dann tatsächlich auch in Anführungsstrichen auf dem Professionsweg in die Philosophie gekommen bin.
Also es hat dich Wittgenstein höchstpersönlich angesprochen.
Das war der stärkste Zieher, genau.
Genau, und hat dich auf diesen Sprachforschungsweg geschickt, also in Bewegung zu bleiben, im darüber nachdenken und sprechen, wo bin ich und wer bin ich und was ist hier noch?
Ja,
So.
und wie können wir uns selber Fallen stellen in Fragestellungen, beispielsweise, was das Selbst ist? Was Gefühle sind oder sonst wie. Einfach durch sprachliche Strukturen, die wir rauslösen aus eigentlich funktionierenden Zusammenhängen und dann totalisieren, ist jetzt alles natürlich sehr holzschnittartig. Und dann redet man von so einem Selbst, das ist. Und wir sind gewohnt, bei Nomina nach Gegenständen zu suchen, die denen entsprechen. Und dann finden wir irgendwelche Gläser, wo wir so uns selbst dann reinstopfen und wundern uns, dass wir da nichts finden oder. Erfinden wir alle möglichen Konzepte, so wie mit dem Ich oder so, kommen nicht mehr auf die Idee, in welche Falle sind wir denn reingelaufen? Wie ist es das passiert, dass wir uns diese Fragen stellen und nicht mehr klarkommen?
Wenn wir jetzt 20 Menschen fragen würden, wie würden sie vom Selbst erzählen, wie würden sie es beschreiben, dann hätten wir vermutlich 18 unterschiedliche Erzählungen. Und es geht ja, wenn ich dich richtig verstehe, in deinem Denken, deiner Haltung immer um dieses Spannungsverhältnis zwischen Innen und Außen, zwischen Ich und Welt oder jetzt, wie wir vorhin haben wir gesagt, Ich und Gesellschaft, Mensch und Gesellschaft.
Also, um das nochmal zu sagen mit dem Selbst, ne? In den normalen Wortverwendungen, wenn jemand fragt, wer macht denn das jetzt zum Beispiel, irgendeine Aufgabe, und dann sage ich, ah, das mache ich selber oder das mache ich selbst, dann ist eine ganz normale Verwendung von Selbst, hat keiner eine große Frage. Wenn jetzt aber jemand fragt, ja, und wer ist das, dieses Selbst? Wer macht es dann? Und dann würde ich vielleicht erstmal antworten, ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass ich es mache. Kannst du es auch selbst machen. Und dann kann man aber von dort abdriften in solche großen Fragestellungen, die, wo man sich manchmal schon, wo es manchmal ganz gut ist, sich zu fragen, machen die so Sinn, wie wir es machen? Mit
Das
dem
heißt,
Selbst.
die Frage ist zu befragen.
Die Frage ist zu befragen. Und in dem Verhältnis von Ich und Welt oder Individuum und Gesellschaft oder so, da. Das ist eine Grunderfahrung, die jeder Mensch, glaube ich, hat. Und in den Gesellschaftsformen, die wir entwickelt haben in den letzten, was weiß ich, Zeitspannen, ist die immer drängender geworden, weil eine Art von, das passt zu dem, was die Herr Bieber vorhin angesprochen hat, dieses Auseinanderklaffen, Auseinanderfallen, habe ich den Eindruck, ist verstärkt, und dann plötzlich wird diese Fragestellung von Zugehörigkeit, die Dramatik von Ich und Welt, ziemlich fundamental. Da ist die Frage, was habe ich für Konzepte oder für Ideen, um mir das besser begreiflich zu machen und da auch ein bisschen mehr Selbstwirksamkeit im Sinne von mehr Handlungsoptionen zu haben. Möglichst. Aber ich denke halt immer auch mit anderen.
Ja.
Allein ist irgendwann Schluss.
Naja, und es ist ja auch in den letzten, vielleicht darf man das so sagen, 200, 300 Jahren, das Individuum und das Ich und dann auch das Selbst, das hat sich dann daran gehängt, ja, von ungeheurer Wichtigkeit geworden, ne? Es ist ja das, dass wir ein souveränes Individuum sind, das frei und selbstbestimmt handeln kann, das ist ja ein enorm großer Wert, auch wenn er ganz widersprüchlich ist, weil wir wissen, dass das so nicht funktionieren kann, ne? Dass wir immer eingebunden sind und trotzdem muss dieses Ich so hoch gehalten sein oder das Individuum so hoch gehalten sein. Also ob es eine abgegrenzte Innenwelt gäbe, die sich in einer Welt draußen möglichst souverän bewegen kann, das ja so bei genauerer Betrachtung nicht der Fall ist, weil diese Welt ja ständig auf uns einwirkt und wir auf sie.
Und
Ja.
wir auf sie. Also ich glaube ja, dass dieses Hervorkehren des Individuums, ja, auch so eine Schattenseite hat. Das ist eine super Adresse, um Verantwortung loszuwerden. Respektive auch zu sagen, na super, optimiert euch noch ein bisschen weiter selber. Immer weiter. Und für, um es jetzt mal drastisch auszudrücken, für neoliberale, autoritative Systemanlagen kann es nichts Besseres geben, als wenn die Umwelt, Luhmann gesprochen, Menschen als umweltsoziale Systeme, kann man sich darüber streiten. Aber wenn man es mal so adressiert, kann man sagen, na super, das ist auch perfekte Umweltpolitik. Wenn die Umwelt so ausperfektioniert wird im Sinne von Selbstoptimierung oder auch Selbstwirksamkeit. Also auch diese Adressierungsmöglichkeit, finde ich, ist wichtig zu sehen. Und wenn man die erfährt, tut es mir immer am besten, wenn ich mich mit anderen darüber austauschen kann und nicht einfach nur dabei bleibe. Schon auch eigene Formen entwickle, das zu verstehen, schreiben zum Beispiel. Aber mich mit anderen darüber auszutauschen, um zu gucken, wollen wir es auch weitermachen.
Mir fällt da jetzt ein, bei dem, was du sagst, dass du an mehreren Stellen unterscheidest zwischen Kontrolle und Einfluss. Die Selbstoptimierung wäre ja ein Ausdruck von möglichst hoher Kontrolle und Einfluss ist ein mich einlassen auf das, was wir jetzt als Umwelt oder mich umgebendes, wer oder was immer das ist, beschrieben werden kann.
Das finde ich eine spannende Beobachtung. Ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung. Also, ich erinnere mich noch, der Maturana bei seinem letzten, Umberto Maturana bei seinem letzten Besuch in Deutschland, wo ich das Glück hatte, dabei zu sein, hat eine ganze Sequenz dazu gemacht: Influence versus Control. Und in dem Moment, wo ich akzeptiere, dass Kontrolle mehr oder weniger unmöglich ist, jetzt mal Kontext außen vor gelassen, dass man sein Auto schon einigermaßen kontrollieren kann, sonst würde man ja in Spur bleiben. Aber es geht ja um andere Zusammenhänge, wo wir sehr klar unterscheiden können zwischen unseren Kontrollwünschen und den Erfahrungen, dass es damit nicht weit her ist, wenn man das dann probiert. Aber das heißt ja doch nicht, dann gleich die Möglichkeit des Einflussnehmens und Gestaltens, das wäre das Kind mit dem Bade ausschütten. Ja. Danke. Ich danke für den Hinweis. Finde ich gut. Der Unterschied ist wichtig, glaube ich. Den müssen wir uns erhalten.
Oder wiedergewinnen.
Oder wiedergewinnen.
Darum möchte ich gern zu deinem Konzept oder deinem, ja, oder den möglichen Annäherungen an Konzepte von Atmosphären kommen. Wie spielt denn dieser Begriff hier hinein?
Ich will da einfach zuallererst sagen, wo ich das her habe oder wie ich da drauf kam. War ein Kollege von mir, Raimund Schöll aus München, der mich als erster darauf hingewiesen hat und der da angefangen hat, sich damit zu beschäftigen. Wie kriegt man das eigentlich beobachtet? Der ist Organisationsberater, Coach, Teamberater und hatte diesen Fokus. Und das hat mich sehr angeregt und ich fand das sehr spannend. Und dann haben wir eine Zeit lang auch zusammen darin gearbeitet und versucht. Und ich habe dann auch aus meiner, sagen wir mal, philosophischen, wenn man so will, oder auch einer systemtheoretischen Sicht versucht, ein besseres Verständnis zu kriegen, wie kriegt man das eigentlich beobachtet? Was ja nicht ganz von ungefähr Atmosphäre heißt und damit ein bisschen nebulös ist. Das ist ja auch eine Stärke. Da kann man jetzt nicht nur sagen, naja, genauer geht es halt nicht, sondern das ist eben genau, wie wir. Das ist eine Metapher, die wir da benutzen für Zwischenmenschliches oder für die Erfahrung mit der Welt. Ich habe das mal so versucht zu konzeptionalisieren, ganz grob, dass Atmosphären, du hast von Herstellen gesprochen, ne? So diese zwei Pole haben, diesen Herstellungspol und diesen Pol des Sichereignens. Wir reden auch davon, dass Atmosphären in 0, nichts umschlagen können. Und jetzt nicht nur Wetteratmosphären, sondern tatsächlich auch zwischenmenschliche oder gesellschaftliche oder auf einem Platz oder in einem Stadion und so. Und das halte ich für eine Stärke, dass man diese zwei Pole hat, um dann zu gucken, was beschreibe ich denn jetzt eigentlich? Und wenn ich jemand bin, der vielleicht das Interesse hat oder die Aufgabe zugeschrieben gekriegt hat oder was auch immer, Einfluss, nicht Kontrolle, aber Einfluss auf die Atmosphäre zu nehmen, was kann ich denn dann? Das kann ich vor allen Dingen nicht. Und jeder, der mal dazu eingeladen worden ist, eine Atmosphäre von vorne bis hinten durchzugestalten, wird die Erfahrung gemacht haben, dass das nicht geht. Oder dass das irgendwann in Autorität umschlägt. Und dann haben wir wieder eine ganz eigene Atmosphäre. Also die Atmosphäre ist, glaube ich, eine Möglichkeit, Sensorien für die Wahrnehmung, was gerade ist, zu entdecken. Und die Beobachtungen und Beschreibungsmöglichkeiten dahingehend. Durchaus gerne auch sehr poetisch. Ja? Also es eröffnet einen Riesenraum, dieser Begriff der Atmosphäre. Und zunächst mal dann zu gucken, was nehme ich hier wahr? Ja? Wie kann ich das beschreiben? Und da gibt es ja viele methodische Zugänge. Du hast ja da jetzt, Habiba, aus deiner Tätigkeit viele, von denen ich wahrscheinlich keine Ahnung habe, um da das ein bisschen besser gestalten zu können, dass man was wahrnimmt, was gerade ist. Ich mache das mit atmosphärischen Interviews oder mit dem Kompass oder so, aber es bleibt dabei, Atmosphäre ist ein Wahrnehmungsfokus, der einerseits auf Beitragswirksamkeiten gucken kann, aber man soll aufpassen, dass man die Beitragswirksamkeiten nicht dahingehend überschätzt, dass die das kausal machen. Aber sie sind mitverantwortlich dafür. Und manchmal, wenn man darauf guckt, kommt man auf Sachen, die hätte man, wenn man nicht atmosphärisch geguckt hätte, gar nicht wahrgenommen, dass die beitragswirksam sind.
Ihr sprecht ja auch von atmosphärischer Intelligenz und vom Lesen der Atmosphäre. Um es jetzt ein bisschen konkreter zu machen, du hast jetzt schon das atmosphärische Interview und den atmosphärischen Kompass angesprochen. Wie würdest du denn mit mir zum Beispiel arbeiten, damit ich atmosphärische Lesefertigkeit erwerbe?
Also atmosphärische Intelligenz, da ist wieder ein bisschen zurückgetreten. Das war halt auch so eine Modenummer, weißt du, emotionale Intelligenz.
So wie die emotionale Intelligenz, ja.
Das ist die künstliche. Also das atmosphärische Interview ist eigentlich eine ganz simple Idee. Aber was Wesentliches dabei ist, dass die Person, die das Interview als Interviewende führt sozusagen, keine Antworten kriegt, sondern nur Anregungen gibt. Also man fragt zum Beispiel, gehen Sie in die Situation? Was fällt, wichtig ist, dass man eine Frage hat. Diese Fragestellung wird nicht geäußert. Also wenn ich jetzt mit dir das Gespräch machen würde, würde ich dich bitten zu sagen, stell dir eine Frage. Oder stell dir eine Frage zur Verfügung. Und dann guckt man, okay, jetzt hast du sie, so wie sie jetzt formuliert ist. Und ich würde dir nicht hören wollen.
Ein verdecktes Interview sozusagen.
Es ist eine Art verdecktes Interview, das auch darauf verzichtet, zu gucken, ist es eine geschlossene oder offene Frage oder so. Das ist gar nicht relevant. Sondern man hat einfach die Frage und dann fragt man, welche Szene eröffnet sich da in deiner Wahrnehmung? Und lässt Zeit und dann befragt man die Szene zunächst mal, also immer wieder wird zwischendurch gefragt, ist die Frage noch dieselbe? Die Wahrscheinlichkeit, dass im Fortgang des Gesprächs oder des Interviews, wenn man so will, die Frage sich verändert, ist sehr groß. Aber es ist nicht das Ziel. Also auch da sollte man überhaupt keine Zielvereinbarung machen, wenn sich die Frage nicht verändert, ist es gescheitert. Manchmal ändert sich ja gar nichts, dann ist es halt so. Aber die von der Frage ausgehend entsteht so eine Wahrnehmung von dem, was die Frage als szenisches Bild hergibt. Und dann fragt man das ab, was ist alles beteiligt, was ist alles da. Geht man einfach durch die Sinneskanäle, Wacock, und fragt immer weiter nochmal, ist die Frage noch dieselbe oder nicht? Ist jetzt, wie lautet sie jetzt? Dann geht man weiter. Und dann sind für mich sehr wichtige zwei Fragekomplexe, nämlich gibt es irgendetwas, was mit dem Ort zu tun hat oder was mit dem Phänomen Örtlichkeit zu tun hat? Ganz offen gefragt, ne? Wie das dann konkret aussieht, weiß ja die Person selber. Und immer wieder passiert, dass das plötzlich in die Wahrnehmung kommt, stimmt. Das hat was mit dem Wo zu tun. Da beschäftigt. Und gegebenenfalls ist es ein Wo, das ich beeinflussen kann oder auch nicht. Aber ich habe es wenigstens mal auf dem Schirm. Und der zweite Aspekt ist Zeit. Gibt es irgendwas Zeitliches? Gibt es eine Frage von wann? Und der dritte Aspekt ist, gibt es irgendwas, was wir noch gar nicht beleuchtet haben? Da kam einer zum Beispiel mal mit dem Gleichgewichtssinn. Da wäre ich nie drauf gekommen. Und der hat den dann eingebracht. Da hat er gesagt, darf ich da noch was? Und ich dachte, ja klar. Und dann wird wieder geguckt, wie ist die Frage jetzt? Und zum Abschluss muss man das Angebot machen oder macht man das Angebot zu sagen, gibt es irgendeinen Impuls, etwas zu tun? Und worauf richtet er sich? Ist das überhaupt klar, worauf er sich richtet? Also erste Frage, gibt es einen? Zweite Frage, gibt es irgendwas, worauf der sich richtet? Und dann kann man es abschließen. Und dann kann man natürlich noch mal so was Rituelles machen, wie die Frage, wie sie jetzt ist. Stell dir vor, du schreibst sie auf, faltest sie zusammen und steckst sie dir in die Hosentasche. Das kann man machen, muss man aber nicht. Also die Idee bei diesem Interview ist erstens mal, dass man sich Zeit nimmt, sozusagen Einflussfaktoren langsam und sortiert in den Blick zu kriegen und gegebenenfalls, dass einem auffällt, hoppla, da habe ich noch gar nicht hingeguckt.
Ja.
Ich erinnere mich an einen Fall von Praxisteam. Also die hatten eine medizinische und beraterische Praxis, therapeutische Praxis mit verschiedenen Angeboten von Massage über Psychotherapie bis Physiotherapie, andere Formen und so weiter. Und da ging es plötzlich um die Koordination der Räume. Zeit und Raum, wann ist wer wo drin und wie riecht es dort dann? Klingt simpel, ne? Aber das war vorher nicht so im Blick.
Das heißt, es hilft auch oder unterstützt dabei, Wahrnehmungen auch bildlich oder sprachlich hereinzuholen in etwas, was sonst nur vage gefühlt, aber nicht begriffen werden kann oder nicht beschrieben werden kann. Und aus dem ergibt sich mehr Handlungsspielraum für den Ort, an dem man ist, also in der Begleitung. Ja.
Also ich würde auf die Fragen Ort und Zeit nie verzichten wollen. Das ist jenseits der Sinneskanäle, das sind die Wahrnehmungssachen, was man empfindet, aber das ist ja bezogen auf was.
Ja.
Ist ja halt irgendwo und ist halt doch irgendwann. Das ist, glaube ich, wie wichtig dieses Wo und Wann ist, wird sich zeigen. Aber befragen ist schon sinnvoll, finde ich.
Und das ist ja was, was wir im herkömmlichen Nachdenken oft nicht mit einbeziehen, oder?
Ja, das ist wahrscheinlich manchmal auch ein bisschen, wie soll ich sagen, gefährlich, dahin zu gucken. Weil das könnte ja unter Umständen mal dazu führen, zu sagen, ich muss einen Ort wechseln. Oder irgendwo nicht mehr hingehen.
Oder etwas für den Ort tun.
Ja, etwas
Ja.
für einen Ort tun, genau.
Ja.
Richtig, genau. Ja.
Ich vermute, dass diese Schau auf die Welt oder auch Weltempfindung etwas ist, was uns verbindet. Ich halte es für so wichtig, eine Psychologie und eine Beratung zu finden, die auch den Ort und die Situiertheit an einem Ort mit einbezieht. Natürlich unsere körperliche Präsenz und dass jede Wahrnehmung auch an einen Körper gebunden ist, soweit sie sich ausdehnen kann, aber sie ist nicht nur an einen Körper, sondern sie ist auch an einen irdischen Ort gebunden, der maßgeblich mitprägt und mitspricht. Und es ist aus welchen Gründen schon geschehen, oftmals geschehen, dass unsere modernen Psychologien den Ort vergessen haben. Gar nicht aus böser Absicht, sondern mehr dieses differenzierte Beforschen von psychischen Strukturen und Modellen, die da sind, haben uns ja führen uns ja weiß Gott wohin, ja. Aber sie fokussieren nicht die Beziehung zum Ort und zum Raum, in dem sich etwas befindet. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir dorthin schauen, ne? Um auch zu begreifen, wo wir sind und wie wir dieses Wo mitgestalten.
Da habe ich halt bezogen auf das, wie du das machst, noch viel zu wenig mitbekommen. Da freue ich mich auch drauf. Mal ändert. Aber ich würde dem recht geben, was du sagst. Und da spielt auch das, was die Dorothea vorhin angesprochen hat, mit dem sozusagen mit dieser Selbstwirksamkeit, wer muss da was irgendwie und so, wo ich sage, von der Adressierbarkeit. Irgendwann geht es ums Aushalten. Ich glaube, das war das, was du gesagt hast, Dorothea, dass es sozusagen immer wieder adressiert werden muss, was aushalten.
Ja.
Finde verdammt nochmal auch die Frage wichtig zu sagen, ja, was denn?
Ja.
Das hat was mit zum Beispiel Orten zu tun. Orten, als auch von Menschen gestaltet oder Menschen, die sich darin bewegen. Aber es könnte auch mal sein, dass man guckt, dass man für den Ort was tut, bevor man einfach nur aushält.
Mich interessiert jetzt noch kurz ein historischer Blick, weil du hast es mit deinem Kollegen, dem Raimund Schöll, so beschrieben, dass ihr irgendwann wahrgenommen habt, dass wir diesen Begriff der Atmosphäre zunehmend verwenden und dass das historisch nicht so gewesen wäre. Wie erklärt sie euch das? Weshalb hat man irgendwann begonnen, den Begriff der Atmosphäre auch für diese zwischenmenschlichen Bezüge zu verwenden?
Müsste ich sehr ausführliche Forschungen anstrengen, die ich so nicht gemacht habe.
Ja, dann lassen wir es weg. Es hat mich nur beschäftigt.
Aber ich will trotzdem nur sagen, ich finde das immer, der Hintergrund dabei ist für mich, dass es immer wichtig ist oder dass es sinnvoll ist, sich anzugucken, seit wann reden wir eigentlich so?
Genau.
In Bezug auf Atmosphäre zum Beispiel. Und können wir uns vorstellen, so nicht zu reden und was anderes zu nehmen? Was geht uns verloren und was gewinnen wir? Das ist bei dem Thema Metaphern für mich ganz basal. Und Metaphern sind was sehr Wichtiges. Also der Lakoff Johnson zum Beispiel sind für mich da ganz wichtige Lehrer gewesen. Eben nicht nur zu gucken auf normale Sprachvergleiche, sondern auf so basale, von mir aus auch kulturprägende, könnte man sagen, was wir selber wieder Metapher ist, ja, prägend. Aber solche basalen Metaphern. Ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass das schon was, das ist aber sehr spekulativ, was du als mögliche Antwort auf deine Frage, könnte man sich überlegen, was hat es mit Migrationen zu tun, mit Begegnungen von Unterschieden, die man plötzlich feststellt. Und unter Umständen auch mit Vorstellungen von dem, wo man plötzlich ist, in Bezug auf Landschaften. In Bezug auf die Art und Weise, wie die Landschaft einem begegnet, beziehungsweise was man mit dem macht. Aber das ist ein spekulativer Zugang, aber das könnte ich mir vorstellen.
Das heißt, durch die Wahrnehmung von Unterschieden.
Ja. Weil sonst ist man ja nicht dazu angehalten, zwischen Atmosphären zu unterscheiden oder sowas wahrnehmen zu wollen. Aber das ist, wie gesagt, das ist eine gewisse Spekulation. Ich finde die Frage aber sehr spannend.
Also mir begegnet ja in der Praxis immer wieder, dass Menschen leiden oft unter Wahrnehmungen des Unsichtbaren, ja, ohne dass sie das können sinnvoll einordnen.
Und sie nehmen es aber wahr, ja. Auch
Ja.
wenn vielleicht die Worte fehlen oder wenn sie vielleicht auch manchmal ein bisschen Sorge haben, wenn sie das versprachlichen, kriegen sie Probleme. Aber sie nehmen es wahr. Im
Genau.
Unterschied zum Beispiel, das muss ich jetzt auch noch loswerden, wo ich habe mich natürlich dann mit verschiedenen Autoren versucht zu beschäftigen. Und das Lotterdijk, der Peter Sloterdijk mit seinen Sphärenbüchern, das war schon interessant und wichtig. Aber da hat sich irgendwann mal hingerissen oder hinreißen lassen zu der Behauptung, unsere Kultur würde das Wesentliche, nämlich die sphärischen, atmosphärischen Zusammenhänge, nur noch oder nur in Begriffen von guter, schlechter Stimmung behandeln können. Das fand ich unverschämt, weil die Leute, die du jetzt beschrieben hast, die können das sehr wohl wahrnehmen. Und zwar
Ja.
sehr differenziert und sehr genau.
Ja.
Aber eben manchmal auch so diffus, dass einem die Worte fehlen oder dass man nicht so richtig hinkommt, das mal mit jemandem zu teilen.
Genau.
Das
Und
mit
dann können sehr verkürzte Erklärungen entstehen,
sehr
ne?
spannend.
Die dann jemanden eine Schuld zuschreiben, ne? So, und dann sind wir bei alten sozusagen nahezu Sündenbock- oder Verhexungstheorien, ne?
Ja, das
Und
stimmt. Ja.
ich finde das in unserer Praxis enorm wichtig, damit sorgsam umzugehen für diese auch diffusen, aber sehr wohl vorhandenen atmosphärischen Wahrnehmungen, also da auch kompetenter zu werden, damit umzugehen, damit sie nicht zum Spielball gemacht werden können, für plumpe Erklärungen oder für Erklärungen, die dann ja, Freund- und Feindbilder quasi verfestigen.
Also ich finde das ein sehr, sehr interessanten Aspekt, den du da jetzt reinbringst. Wie wichtig das sozusagen diese atmosphärische Perspektive oder nennen wir es ruhig Sprachspiel, im Wittgensteinischen Sinn das Sprachspiel der Atmosphäre, wozu das sehr dienlich ist, wenn man sich dem gut widmet. Ja. Sehr gut, das ist spannend. Okay, danke.
Ich habe ja in einem meiner Bücher, ich habe ja mehrere Bücher geschrieben, aber in einem meiner Bücher, die ja eh im Karl Auer Verlag herausgegeben wurden, das Wagnis unternommen, diesen atmosphärischen Raum, in dem wir uns auch bewegen, als seelischen Raum zu bezeichnen. Also den alten Begriff der Seele, aber in Unterscheidung zum psychischen Raum und zum körperlichen Raum. Ich spiele es jetzt deshalb ein, weil du sagst, seit wann gibt es den Begriff der Atmosphäre? Ja? Und ich glaube, ich bin jetzt da nicht sehr sattelfest, aber auch in den ersten philosophischen Schulen war ja der Seelenbegriff auch der Begriff der sogar bis hin zur Weltenseele, aber auch der Landschaftsseele, also der Berg hatte einen Seelenraum und das Meer hatte einen Seelenraum. Und ich meine, oder das ist meine Frage an dich auch, ne, als kundiger Philosoph, ich habe die Idee, dass mit diesem Seelenbegriff und als Raum und nicht als individuelle Seele, die dann auszieht, ja, eigentlich unsere Anbindung an das, was wir heute atmosphärische Räume nennen können. Auch, dass das im Laufe der Geschichte sozusagen wie eine sprachliche Unbedeutung bekommen hat. Ist das eine Hypothese, über die man nachdenken könnte, oder ist es zu abgehoben?
Ich finde die unheimlich spannend. Ja?
Ja.
Also, und zwar dahingehend, dass man, so wie du es jetzt ja angesetzt hast, ältere Textspuren und ältere Erzählungen auch daraufhin untersuchen kann, mit welchem Ballast, welchen Ballast tun wir denen an, wenn wir den Begriff der Seele mit unserem heutigen Seelenbegriff, ja? Typischer Wittgenstein, ne? Seele ist ein Nomen, also muss es das geben. Und in der christlichen Tradition ist damit sozusagen die Reisefähigkeit ins Himmelreich gewesen. Das muss irgendwas,
Genau.
das muss irgendetwas sein. Ja,
Ja.
das kann nicht sonst wo sein. Sehr interessant, diesen Gedanken, das mal so zu probieren und dann zu gucken, wann hat das eine vielleicht das andere ersetzt, übernommen. Ja? Und jetzt auch den jetzigen Atmosphärenbegriff in seiner poetischen Kraft und von dort her auch poetische Beschreibungsformen zu finden, Poesie. Das ist ja sozusagen, ich halte den Unterschied zwischen Poesie und Realität sowieso für nicht sonderlich nützlich.
Ja, Poesis, oder? Er bezeichnet doch das, was ist, oder? Vom Wortsinn her, sehe ich das, weiß ich das richtig?
Poesis ist, ich glaube,
Poesis?
Werdende und das Schaffende.
Ah, okay.
Ja.
Das ist ja die alte Spannung auch wieder zwischen dem, was ist und was wird. Ja?
Ja, genau.
Das ist eine typische grammatische Stolperfalle, wo man wahnsinnig aufpassen muss, aus meiner Sicht, was die einem in seinen Fragebewegungen anrichten kann und wo sie vielleicht nützlich ist oder mehr rauskommt dabei, als nur entweder so oder so.
Matthias, du hast jetzt eine schöne Tür aufgemacht, um von den Atmosphären auch nochmal in den Raum der Poesie und der Sprache im Sinne von Nomen und Verben, damit spielst du ja auch einzutreten. So in dem Raum des poetischen Denkens. Und das finde ich auch nochmal jetzt gleich relevant, dass es poetisches Denken ist, nicht poetisches Fühlen, sind keine poetischen Gefühle in erster Linie. Wie beschreibst du denn da, wie du da mit der Poesie auch durchaus im Coaching arbeitest?
Also mir kommt es darauf an, tatsächlich, dass das poetisches Denken heißt, was nicht bedeutet, alle anderen Formen des Poetisierens schlecht zu machen oder auszuschließen und dem Poetischen nur diese Funktion zuzuschreiben. Gar nicht. Aber diese eben doch auch. Und zwar, der Kerngedanke dabei ist schon, bestimmte poetische Formen, ne, aus der Tradition auch zu verwenden, um nachzudenken. Ob das nun Haikus sind, das ist ein gutes Trainings. Mittel. Das, worum es beim poetischen Denken geht, kann man beim Haiku ganz genau machen, weil es gibt nur eine einzige Regel, nämlich die Anzahl der Silben in bestimmten Zeilen, sonst nichts. Und wenn man das macht, merkt man plötzlich, wie was in Bewegung kommt. Nämlich, dass die eigene Wahrnehmung dessen, worüber man den Haiku machen will, ob das eine Fragestellung ist, eine Landschaft, sonst wie, oder ein kurzflüchtiges Ereignis, dass das eine Art von Unterschiedlichkeit zur Verfügung stellt, je nachdem, mit welchem Haiku ich das bringe. Aber ich will mich da gar nicht so lange am Haiku aufhalten. Ich nehme mal ein schärferes Beispiel, das Sonett. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, ab und zu, wenn ich eine Fragestellung habe, sei sie emotionaler Natur oder eine Entscheidung oder eine Sorge, die ich habe in Bezug auf auch geschäftlich relevante Entscheidungen, die in dem Sonett anzuvertrauen. Und es ist ganz klar, die Form des Sonetts bestimmt, was stehen kann und was nicht stehen kann. Und wenn man das sehr ernst nimmt, stellt man plötzlich fest, in der Zeile ist einfach eine Silbe zu viel, die muss weg. Und das Interessante dabei ist, dass man plötzlich auf eine Formulierungsidee kommt oder auf eine Gestaltungsidee, auf die wäre man nicht gekommen, hätte man sich nicht dieses Korsett angezogen. Nicht umsonst reimen sich das so nett und Korsett. Aber also hätte man sich das nicht angezogen. Das heißt nicht, dass man jetzt sagt, da kommt immer das Beste raus. Aber es kommt auf den Prozess an. Dann hinterher vielleicht, da dort ein sehr schönes Sonett steht, ist wieder was anderes. Aber der Prozess ist interessant. Und eine andere Methode, die ich für besonders hilfreich halte, ist ganz schlicht und ergreifend Schreiben in der dritten Person. Also sich im Beginn konsequent darauf festzulegen, zu sagen, ich beschreibe jetzt etwas, ich fange an, eine Situation zu beschreiben, einen Tag, eine Fragestellung und gebe dieser Fragestellung die stellende Person und benutze die dritte Person Singular, die grammatische Person, sonst nichts. Keine psychologischen Spekulationen. Die ergeben sich von selber bei den Ergebnissen. Und das kann sehr wirkungsvoll sein, wenn man sich diesen Raum eröffnet. Weil was dann entsteht, wird oft beschrieben als: Ich bin mutiger, ich muss nicht so festlegungsorientiert schreiben, sondern kann mehr ausprobieren. Also, das beschreiben viele Leute, die das machen, mich eingeschlossen. Aber ich würde das gar nicht von vornherein mit einem Ziel belegen wollen, sondern wenn ich damit anfange, gebe ich nur die Regel. Sag, probier doch mal, einfach mal dritte Person und dann wird sich schon finden. Und sehr oft entsteht was ich behaupten würde, was nicht entstehen würde, wenn man die dritte Person nicht genommen hätte, sondern die erste. Nicht mehr, nicht weniger. Dann noch Romane werden. Wissen aber nicht. Bei mir ist eine Figur daraus geworden, die ja seit Jahrzehnten. Und diese Idee habe ich übrigens auch nicht, die habe ich für mich so formuliert. Aber die Ersterfahrung, die ich da gemacht habe, war mit Martin Walsers Buch Mesmers Gedanken. Da bin ich bis heute dankbar für.
Du beschreibst ja zum Teil klare rhythmische Vorgaben. Also ich spiele jetzt den Musiker an, weil Haiku, Sonett, hier haben wir es ja mit Rhythmik zu tun. Ja? Oder grammatische Möglichkeiten in eine Distanz zu gehen. Es ist ja, als ob uns diese Möglichkeiten helfen würden, unser Denken auf eine bestimmte Art zu belüften, auf die wir sonst nicht kommen würden. Ne? Da sind plötzlich Löcher, wo wir sonst ein Und setzen würden und so weiter. Oder etwas muss anders betrachtet werden, anders gefühlt werden, anders beschrieben werden. Es entstehen andere Perspektiven und das ist eine enorm wertvolle Sache. Auch nicht zuletzt, weil wir, oder ich ja auch aus der Praxis weiß, oder wir alle aus unserem Leben wissen, wie schwer das ist, aus uns schon vertrauten Wahrnehmungs- und Denk- und Sprachmustern so auszusteigen, dass wir auch noch gut aussteigen dabei, dass wir nicht das Gefühl von Versagen oder von Schuld oder irgendetwas dann sofort drauflegen. Ne? Also wie kommen wir zu einer gesunden, durchlüfteten Distanz zu dem, was wir für richtig halten oder was wir meinen, was sei. Ne? So, also
Sehr gut, die Metapher des Durchlüftens. Die würde ich gerne übernehmen, wenn ich darf.
natürlich, wir sind hier in einem, wie sagt man, des sympoetischen
Ja,
Mitgestaltungsprozess.
ja.
Wir haben keine Copyrights.
Ich meine, du hast Musik angesprochen. Wenn du einen Blues machst, der Blues hat eine gewisse Variabilität, aber es gibt so ein bestimmtes Muster. Das kann man als rigide verstehen, aber die Grundidee beim poetischen Denken ist auch so in so einem Leitspruch: Es ist die Form, die die Kreativität freisetzt und eher nicht behindert. Aber mit dem Lüften, das finde ich sozusagen, die Lüften hilft. Das finde ich ein schöneres.
Ja, aber dass die Form etwas ermöglicht, das ist ja auch ein altes, wie soll ich sagen, menschheitsgeschichtliches oder kulturelles Know-how, weil letztendlich ist jede rituelle Form auch eine Form, in der sich etwas anderes dann hingeben kann. Ja? oder aus ihr heraus entstehen kann in einer Dichte. Ne? Also ich habe ja viel auch mit Ritualen zu tun, auch mit Rhythmen zu tun. Und wir wissen alle, dass ein bestimmter Rhythmus, also zum Beispiel die Bluesvorgabe, es ist sehr interessant, die Bluesvorgabe macht eine bestimmte Atmosphäre.
Allerdings, ja.
Ja? Also das heißt, jeder Rhythmus macht eine bestimmte Atmosphäre. Und wenn ich mich diesen Rhythmen auch hingebe als Form, dass der Rhythmus hält, dann bin ich in der Lage, Welten zu erkunden, mich selbst zu erkunden, Bewegungsmuster zu erkunden, die ich sonst nicht entdecken würde.
Ich kann da auch nur sozusagen dazu einladen, leidenschaftslos zu kopieren. Ja? Also was wir an Formideen hatten. Man muss sich nicht glauben, man hätte den Blues erfunden. Oder Dylan. Ja? Für mich ist Bob Dylan in seinen Songstrukturen ein extrem hilfreicher Formgeber. Ich habe unendlich hart wieder einen Song gemacht auf eine Melodie von Dylan. Ballad in Plain D heißt das. Habe dann gemerkt, wie mir das hilft. Wie ich tatsächlich in eine besondere Form des Schreibens, mutig Formulierens gekommen bin, wo ich sicher bin, dass diese Form zumindest einen wesentlichen Beitrag dabei hat. Und dann konnte ich sagen, genau wie du es beschreibst, Rhythmen, Harmonien, Abfolgen, und das führt einen dann in eine Formulierung hin, sozusagen.
Finde auch schön, weil du hast vorhin gesagt, sich eben der Form anvertrauen. Das ist auch eine schöne Beschreibung. Und bringt mich jetzt wieder auf diese Unterscheidung von Kontrolle und Einfluss. Also ich kann mitsprechen, wenn ich mich in der Form bewege, dann übt weder die Form auf mich Kontrolle aus, noch vice versa, sondern wir haben Einfluss aufeinander und gestalten miteinander was Drittes.
Wenn ich ein Sonett mache und lasse die vierte Strophe dann weg oder sage, die vierte Strophe hat nur noch eine Zeile und dann hört es auf, kann ich das natürlich als Versagen interpretieren und sagen, ich kriege nur nicht mal ein Sonett hin. Ich kann aber auch sagen, das ist meins. Und dieser Raum ist jetzt auf. Ja, oder beim Haiku, dass ich sage, okay, ich habe in meine letzte Zeile diesmal sechs Silben gemacht. Wo ist die Deutschlehrerin oder der Deutschlehrer, der mich jetzt beurteilen soll? Also diese alte Sorge, ne? Wenn du nicht brav seid, machen wir Grammatik. Bisschen schade, weil ich finde, so, diese Formen sich denen anvertrauen, genau. Und gleichzeitig ihnen zutrauen, dass man mehr als Anvertrauen auch nicht gemacht hat. Dann hat er halt mal ein Haiku hinterher sechs Silben. Wenn es wichtig ist, ist es gut. Wenn der Prozess gelaufen ist, dass er dazu geführt hat, beim Versuch nach fünf Silben zu sechsen zu kommen und dabei zu bleiben, why not?
Ich muss euch jetzt gerade noch etwas Atmosphärisches aus dem Raum erzählen, weil dort vorne ist ja ein Fenster und da ist jetzt schon zweimal in den letzten 10 Minuten ein Milan vorbeigeflogen.
Oh.
Ganz nah. Also das tun sie jetzt hier selten. Aber das ist so schön, es ist unglaublich. Das sind ja große Tiere, gell? Diese Vögel und ganz nah am Fenster.
Gehören zu meinen Schutztieren übrigens, wenn wir schon. Ja, aber das würde ich, muss ich jetzt nicht noch ausdrücken. Da weiß man, wer mich dann wie einsortiert, ist mir auch nicht wurscht. Ja, ist auch wurscht, aber tatsächlich ist es so.
Okay,
Sehr
also mit
interessant.
dem hast du eine besondere Beziehung
Ja,
und
hier, wo ich
Tier.
wohne, gibt es auch viele, immer
Ja.
wieder. Und aber dass jetzt das gerade passiert ist bei dir und dass du das zur Verfügung stellst, finde ich sehr berührend, muss ich sagen.
Ich greife jetzt noch etwas auf die Dolly, du hast das gesagt mit dem Anvertrauen. Ne? Sich der Form anvertrauen ist ein schöner Begriff und ich höre das jetzt von dir auch zwei, dreimal schon, das zur Verfügung stellen. Ne? Das eine Frage zur Verfügung stellen. Mir gefällt das, ich glaube, das stehle ich auch irgendwo. Dass man auch einfach irgendetwas zur Verfügung, ja, was macht das für einen Unterschied, wenn man sagt, ich stelle eine Frage? Oder ich stelle eine Frage zur Verfügung. Da gibt es ja auch die Geschichte mit den Hauptwörtern und mit den Tunwörtern. Und spätestens von Maturana habe ich das so deutlich gehört, der hat irgendwann mal gesagt, naja, jedes Hauptwort war mal ein Tunwort. Es gibt kein Hauptwort ohne das Verb dazu.
Ja. Aber das trifft sich mit was, was ich auch immer wieder gerne sage, ist, ganz wurscht, wie es war, wir können es machen. Wir können aus jedem Nomen, aus jedem, wenn wir es nur wollen, ein Verb machen. Dass das bislang noch keine Verwendungsgeschichte gefunden hat. Also immer, wenn jemand sagt, die deutsche Sprache will dies und jenes, frage ich immer nach der Adresse, ich würde gerne mal hingehen. Wir machen das. Und wenn wir aus einem Hauptwort oder aus einem Nomen ein Verb machen, dann machen wir das einfach. Das hat niemand zu verbieten, nicht mal der Duden. Und das finde ich eine interessante Spur, dass das bei Maturana auch so war.
Ich glaube, Bernhard Börksen hat doch auch, da gibt es auch ein Buch auch, ich mache Werbung für Karl Auer. Das heißt auch vom Sein zum Tun. Also ja, dieser Switch ja auch hin zum sich als handelnd erlebend in der Welt, ja, und nicht in dieser Subjekt-Objekt-Dualität sich bewegen. Aber das wäre jetzt wieder ein großes anderes Thema.
Allerdings, ja.
Ich will nur sagen, ich habe das Gefühl, dass dieses poetische Denken ja auch eine Einladung sein kann, neben der Form oder neben der grammatischen Distanznahme auch die Einladung, in Verben zu denken und zu sprechen. Ne? Also
Absolut.
das zu
Also,
verbalisieren im wahrsten Sinne des Wortes.
beim atmosphärischen Interview spielt es auch noch eine Rolle, dass es sich darauf verlässt, ich sage es jetzt ganz in der starken These, jede Frage enthält ein Verb, jede. Ob nun auf der Oberflächenstruktur im Sinne von, dass es artikuliert ist oder in der, wenn man so will, in der semantischen Tiefe, egal wie man das benennt. Und das führt dann dazu, dass sich eine Szene entwickeln kann in der Vorstellung, eine erste. Das meine ich auch mit zur Verfügungstellung der Frage. Ja, die Frage stellt das erstmal zur Verfügung und dann guckt man.
Worüber würdest du denn gern noch sprechen, Matthias?
Na, es gibt viel, was mir einfällt, aber das Fass müssen wir nicht aufmachen. Zum Beispiel die Dynamik von Gruppen und dann bezogen auf Musik, Chöre. Was es atmosphärisch macht. Und was für eine unglaublich interessante Erfahrung das ist für Menschen, Chorgesang-Erfahrung zu machen in dieser Gemeinschaft und dieses Verhältnis von, wer bin ich als Individuum, wenn ich als Chorsängerin dabei bin und wer und was kommt dabei raus? Und das kann man ähnlich wie bei Atmosphären und bei anderen Systemen fragen, nicht immer sozusagen einfach nur als Summe betrachten. Das kann man, und da kann man, das will ich vielleicht doch ganz kurz erzählen, da kann man Einfluss nehmen. Als jemand, der einen Chor führt, mit so drei, vier Grundregeln, die man anbietet in dem Moment. Und eine Grundregel ist, man sollte als Chorsingender immer alle hören, alle Stimmen, nicht alle Einzelstimmen, sondern alle Harmoniestimmen. Ja? Damit, da ist die Achtsam-Regel, wenn man so will. Wenn du die anderen nicht hörst, sind nicht die zu leise, sondern du zu laut. Das heißt, versuch bei dir was zu machen, um dann zu gucken, ah, jetzt hörst du wieder. Und deshalb wieder einwirken darauf, was für ein Klang entsteht. Da habe ich einige Erfahrungen mit und das hat sich immer sehr bewährt. Das habe ich auch nicht selbst erfunden, sondern das hatte ich vom Claudio Abbado, heißt er, glaube ich, war ein Dirigent.
Der ziemlich berühmter Kerl, ne?
Er hat bei seinen Orchesterproben immer wieder mal gesagt, wenn die Geigerinnen und Geiger zu schwätzen angefangen haben, während er mit den Flöten gearbeitet hat, sie sollten sich das anhören, denn dazu müssen sie spielen. Oder werden sie spielen, ja? Und das finde ich eine tolle, tolle Idee. Und da kann man solche Erfahrungen kann man auch in Chören machen. Und es macht einen Unterschied, was dann rauskommt. Also da kann man was zumindest einfließend geltend machen, um es mal so zu sagen.
Und kann man auch was über Deep Democracy lernen?
Wahrscheinlich. Ja. Das ist jetzt ein Riesenfass, aber das finde ich jetzt gerade sehr spannend, dass du da diesen Schwenk dahin machst von dieser
Mhm,
Urerfahrung, Democracy.
Aber du hast jetzt vorhin gesagt, es gibt drei Regeln, drei wichtige Aspekte. Das war jetzt einer.
Das ist der eine. Und ein zweiter ist, da habe ich auch selber Erfahrung damit, wenn einem die Luft ausgeht, ist es meistens oder fast immer nicht von dort her, dass man zu wenig Luft hat, sondern zu viel und weiß nichts mehr damit anzufangen.
Aha.
Also man pumpt oben Luft rein und die muss ja irgendwas passieren. Und dann versucht man damit zu singen und merkt plötzlich, der Körper kriegt das nicht mehr hin, Singen draus zu machen. Das heißt, lieber erstmal Luft komplett loswerden und dann die typischen Regeln, die ich längst nicht so beherrsche wie professionelle Sängerinnen und Sänger und so, im Bauch atmen, in die Gesäßtaschen reinatmen und so weiter. Und das ist interessant, dass Leute plötzlich feststellen, ah ja, stimmt, das zieht ein bisschen diese Leistungsidee raus. Ja? Ich brauche viel Luft, ja? Ich brauche einen Sack voll Instrumente, um dann ein Zimmer zu renovieren, sozusagen, sondern ich brauche gar nicht so wahnsinnig viel. Sondern, und das Dritte ist, die Idee anzubieten, nicht wir singen, sondern es singt durch uns. Klingt natürlich auch sehr spiritistisch und ist auch gar nicht falsch, dass es so ist, sondern man stellt seinen Körper und alles, was man tut, als Gruppe und als Individuum eher zur Verfügung. Dann daraus einen Klang entstehen zu lassen, dass man da aktiv ist und so, das ist ja logisch, muss man gar nicht drüber reden. Aber das ist sozusagen da mal im Gespür hinzugehen, zu sagen, ich lasse was zu, was ich ereignen darf miteinander. Es ist aus meiner Sicht gut, wenn man in diesem Gefühl ist, oder von mir aus, ich mag den Begriff ja nicht so gerne, aber sagen wir es mal, in dieser Haltung.
Du arbeitest ja auch mit Chören, habe ich das richtig gelesen, von Menschen, die ganz wenig Chorerfahrung haben?
Ja, wir machen jedes Jahr in Wigre, das ist in Nordostpolen, ist so eine Seminarwoche von Chris Gleis und Bernhard Trenkel, und das ist auch so entstanden, wie das Philosophiestudium. Jemand ist einfach entstanden. Und dann mache ich das jetzt immer so, und da sind öfter Leute dabei, die noch nie gesungen haben oder auch gedacht haben, oft gesagt gekriegt haben, du kannst nicht singen, nur dass sie geglaubt haben. Oder schon immer mal wollten, aber sich nicht getraut haben. Und weil dann eben manchmal, das habe ich auch erlebt in manchen Chören, dass so merkwürdige, finde ich, spaßverderbende Leistungsideen da drin sind. Da kommen zwar manchmal große Leistungen raus, aber denen fehlt was atmosphärisch, habe ich den Eindruck. Wenn man diese Menschen dann einladen kann mit solchen drei Regeln oder vier, sei es die Tür eher auf, ne? Das auszuprobieren und sich zur Verfügung zu stellen. Ich habe bei Kongressen einfach mal so einen Abend gemacht, eine Stunde Chorgesang mit 100 Leuten. Und da sind natürlich auch ein Haufen Leute dabei, die das noch nie gemacht haben. Und die immer denken, sie können die Stimme nicht halten. Das kenne ich auch, dass man denkt, ah, Zweistimmigkeit kann ich nicht, ich falle dann immer in die andere Stimme rein. Man teilt die Menschen in den Raum auf, bittet sie da und da, dann gibt man einen Akkord, ganz normal. Der eine singt das, der andere das, der andere das, der andere das. Und dann kommt ein Dreiklang plus obere Oktave dabei raus, der wird gesungen. Und dann kannst du die Leute einladen, die Augen zu schließen und einfach mal loszulaufen. Raum hinein. Immer den Ton singen, wieder Luft holen, wieder den gleichen Ton singen und in diesem Klang zu bleiben. Und es ist wirklich spannend, dass bei einer ganz großen Anzahl von Leuten die Erfahrung ermöglicht wird, ich kann es ja doch. Ich laufe an Leuten vorbei, die singen einen anderen Ton und ich fahre nicht rein. Das hat, glaube ich, was damit zu tun, mit der Aufmachen, dass man erfährt, dass man nicht allein ist, sondern in etwas, was man da mitgestaltet, eben ein Akkordklang. Und dann guck mal woanders hin. Ist auf was anderes bezogen. In dem Moment, wo man dahin horcht. Und dann guckt, was macht man selber dabei. Und nimmt sich vielleicht auch ein bisschen zurück. Gut.
Naja, das ist schon sehr schön und auch wichtig, dass vielleicht dieser Dreh auch, die Idee, ich müsste meine Stimme halten, hinzu, ich werde durch die Stimme des anderen gehalten.
Das ist eine schöne Formulierung, ja.
Also, dieser Dreh und ich werde und miteinander singen wir etwas, was zwischen uns oder was im Raum auch noch singen will, was sich auch noch ausdrücken will. Also es sind ja verschiedene Haltegefäße quasi, die dann ja,
Ja,
Möglichkeiten
absolut.
haben.
Absolut, ja.
Und das wäre dann tatsächlich zum welche Art von Vielstimmigkeit ertragen und miteinander aber nach einer Haltung oder nach einem Ausdruck suchen, der dann dem Ganzen oder dem Vielen dient und nicht nur einzelnen Stimmen. Ich glaube, das wäre dann wieder der Bogen zur Demokratie, gell?
Wahrscheinlich schon, ja.
Democracy.
Ja, durchaus.
Ja.
Also die Grunderfahrung, ich kann's.
Ja. Und ich möchte vielleicht auch aus beruflich noch einmal einen Bogen schlagen zu unserer Arbeit, wo eine wichtige Intervention, besonders wenn wir in Naturräumen sind, aber oder bei sogenannten Feuerkreisdialogen, aber natürlich auch in der Arbeit indoors, es geht ja viel darum, um die Einladung natürlich eigene Positionen und Wahrnehmungen zu formulieren. Aber ein besonderer Dreh passiert oft, wenn ich Menschen einlade, mal zu probieren, das auszudrücken, was gerade zwischen uns ist. Also dem, das zwischen uns ist, auch Ausdruck zu verleihen. Und da kommen oft interessante und sehr, sehr hilfreiche Verflüssigungen der eigenen Position zugunsten von noch ganz anderen Elementen. Und das erinnert mich, wenn du sagst, es ist nicht nur wir singen, sondern es singt auch uns. Ja? Und wir stellen uns dem auch, ja, zur Verfügung. Wir stellen uns dem auch zur Verfügung. So.
Spannend, was du da gerade gesagt hast, da würde ich schon mal, ja, toll. Interessant.
Danke aus meiner Sicht mal für diese reiche Reise, die wir da machen konnten. Und ich freue mich natürlich, ich mache jetzt Werbung, Ende Februar, 22., 23. Februar, uns dann zum Titel Atmosphärenlesen zu einem Denkraum im Symbo-Institut im Appenzellerland ganz live wieder treffen.
Wenn mich jemand gefragt hätte, was wir da werden, und ich hätte gesagt, was da für eine Reise entsteht und was wir alles berühren, hätte ich was ganz anderes gesagt, als das, was jetzt passiert ist. Da bin ich euch sehr dankbar für. Ja, für diese Atmosphäre und für diesen diatrialogischen Raum.
Herzlichen Dank und es ist natürlich schön, wenn die zuhören, dann auch noch den Raum erweitern, in dem wir da sprechen. Die weiterführende Info zu dieser Veranstaltung vom Sympo-Institut steht dann in den Shownotes. Sagst noch mal das Datum, Habiba?
22., 23. Februar, Samstagnachmittag bis Sonntagmittag.
Alle weiteren Links, wo dann auch noch mehr zu deiner Arbeit zu lesen ist im Kontext des Karlauer Verlags, stellen wir dann auch noch in die Shownotes.
Sehr schön.
Vielen lieben Dank, Matthias.
Vielen Dank euch beiden.
Und danke euch fürs Zuhören.